Servus, Bayern-Fans. Das Dutzend ist voll. Ihr hört uns heute zum 12. Mal im Gegen den Strom-Podcast und mit uns meine ich natürlich mich und meinen bis in die Zehenspitzen motivierten Gesprächspartner, den Jackel. Jackel, ich sage Howdy.
Giorno Party, alles klar bei dir?
Ja, tippitoppi, die Stimme macht ein bisschen, wie sagt man, fiese Matenten, aber die wird jetzt schon nochmal unsere 45 Minuten, unsere Halbzeit zusammen aushalten.
Ja, hoffentlich.
Und ich frage dich gleich eine Frage zum Einstieg.
Ja.
Wir nehmen diese Woche ja relativ spät auf, das heißt, bei Ausstrahlung wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall schon, ob wir in der nächsten Runde wie viele Europäer für Sommer, Sonne und Wein nach Spanien fliegen oder ob es zum Aspirin-Werksverkauf nach Leverkusen geht. Was wäre dir denn lieber?
Also ganz ehrlich, wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass das im Pokal dieses Jahr gar nicht so gut gelaufen ist gegen Leverkusen und auch wir in der Liga, wir kommen ja später dazu, gar nicht so rosig war von uns, habe ich die große Angst, wenn wir dort spielen und verlieren würden, das können wir uns ewig anhören.
Ja.
Also bitte... bitte von Madrid rausgeschmissen werden und nicht von Leverkusen.
Absolut. Es wäre die komplette Schmach, auch wenn mein Terminkalender und mein Geldbeutel hier die Stoßgebete für Leverkusen in den Himmel schicken. Wenn wir da hinkommen, dann dürfen wir auf keinen Fall ausscheiden. Wenn wir bei Atletico ausscheiden sollten, wäre es scheiße, weil wir wollen alle das Finale auf heimischem Boden spielen. Aber
allerdings.
Ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Genau, so machen wir es.
Gehen wir mal vielleicht nicht ganz so weit in die Zukunft, sondern schauen uns mal das Wochenende oder das kommende Wochenende und die nächste Woche an. Also Heimspiel auf den Sonntag. Magst du den Termin?
Ja, finde ich schon mal ganz okay. Ich mag gern freie Samstage. Also die dürfen zwischendurch einmal sein. Das passt schon. Für Heimspiel ist okay.
Genau, Heimspiel auf den Sonntag finde ich einmal okay. Frankfurt ist jetzt auch nicht so ewig weit. Die kommen auch noch heim. Also
ja.
Genau, ist auch ein guter Gegner, also ist eigentlich ein gutes Spiel, Eintracht Frankfurt, auch ohne Omar Mamouche gut unterwegs, also wird nicht einfach, wenn wir jetzt die letzten Spiele im Hinterkopf haben, muss aber unbedingt ein Sieg werden, weil es ist ja quasi das letzte Heimspiel vor dem 125-jährigen Jubiläum, das wir dann nächste Woche begehen können. Und jetzt die nächste Frage, Jackel. Hast du schon Biermarken für die große Feier gekauft? Für die große Feier der Südkurve zu 125 Jahren FC Bayern?
Natürlich. Und Urlaub am Freitag.
Oh, okay. Also ich sehe, da hat jemand Großes vor.
Ja.
Mich würde es eher in die heiligen Hallen der Arbeit treiben, aber we will see. Genau, also... Diese große Feierlichkeit, ich glaube, da kann man auch mal im Namen der Veranstalter schon mal sagen, wie krass es ist, wie viele Fans da gerne mit dabei sein wollen.
Ja.
Und ich glaube, es tut jedem, der da ein bisschen organisatorisch Herzblut reingesteckt hat, furchtbar leid, dass am Ende nicht jeder, der gerne dabei wäre, auch dabei sein kann und dass viele vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sind, weil es der Platz halt einfach nicht hergibt. Und klar, einerseits will man diese historische Stätte, das ist ja auch einfach ein Ort, der in unserer Vereinsgeschichte eine große Rolle gespielt hat, haben. Und ja, jetzt sind wir halt da in München und ein Location-Wechsel, ja, ist bei sowas dann auch nicht so ohne weiteres möglich und vor allem nicht auch kostentechnisch nicht unbedingt zu bewerkstelligen. Und genau, ich hoffe, man kann dann mit vielen oder allen, die an dem Abend nicht kommen können, dann entweder gegen Stuttgart oder gegen Bochum nochmal auf unser Vereinsjubiläum anstoßen.
Genau, das hoffe ich auch. Ja klar, natürlich schade, aber ja, wie sollen wir das noch? Also krass, was für ein Ansturm da war, also wirklich normal.
Freut einen natürlich auch krass. Ja. Aber ich mach die nächste Frage, wenn du freitags frei hast, hast du am Donnerstag tagsüber auch Zeit am 27.02.?
Nee, leider nicht. Da bin ich nicht zugegen.
Das ist ein bisschen schade, weil es gibt rund um den Tag auch noch etwas Begleitprogramm. Und zwar bieten eben am 27.02. der Chaim Eitan, also das ist ein Münchner Fremdenführer oder wie man das wahrscheinlich mittlerweile eher nennt, ein Tourist Guide. Und der Andreas Wittner, der ehemalige Archivar des FC Bayern, die bieten zusammen zwei Führungen an. Thema ist, also es ist die identische Führung an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Also Thema ist jüdisches Leben in München und der FC Bayern. Los geht's jeweils um 10.30 Uhr beziehungsweise um 14 Uhr, die zweite Führung. Ja, sind jetzt auch nicht ganz so meine Zeiten von der Arbeit her, aber manche arbeiten ja vielleicht auch Schicht oder haben eh frei, Ferien, Urlaub Und Treffpunkt ist jedenfalls das jüdische Kulturzentrum am St. Jakobsplatz. Und die Führung kostet 10 Euro bzw. 8 Euro für Studierende, Schüler, Rentner, innen. Und der Erlös wird an die Kurt-Landauer Stiftung gespendet. Also es wird um Anmeldung per E-Mail gebeten. Aber bevor ich euch jetzt hier eine E-Mail-Adresse ablese, würde ich euch bitten, einfach mal auf der Facebook-Seite der Kurt-Landauer Stiftung zu schauen oder auf der Insta-Seite. Da wird es dann auch beworben sein und da wird dann auch die Anmeldeadresse stehen. Und ich würde, wenn ich Zeit hätte, auf jeden Fall hingehen. Zumindest vom Andreas weiß ich nämlich, dass der das immer mit viel Hingabe informativ und unterhaltsam gestaltet. Also
gute Sache, schaut vorbei.
Genau. Und dann machen wir auch genug des Ausblicks. Und das Jubiläum wird uns ja wahrscheinlich nochmal begleiten. Da können wir jetzt auch mal auf den Freitagabend in den Rückblick gehen, Werder Bremen.
Allerdings.
Lebenslang grün-weiß, hört sich ein bisschen an wie ein Gerichtsurteil. Hat vielleicht auch für die Fans in den letzten Jahren ein bisschen so gewirkt. Die hatten ja auch ein bisschen auf und ab, aber waren mit einem guten Haufen am Freitagabend in München, oder?
Allerdings, ja, doch, würde ich schon auch sagen. Aber eben, ich wollte auch die Brücke schlagen mit, die hatten Freitag auf jeden Fall auch keine Arbeit, weil die mussten nämlich zu uns. Und es ist jetzt einfach auch schon das dritte Spiel in Folge, was Bremen nicht in München hatte. Samstag hatte in München. Und das war für uns dann auch gut genug, um gemeinsam mit dem Gästeblock halt dann auch zu dieser Thematik uns zu äußern. Wir zeigen dazu ein Spruchband, das war Werder Bremen, Freitag in München, Freitag in Freiburg und DFL Fight the Fans, es reicht. Es ist nämlich so, dass eigentlich seit geraumer Zeit eine existierende Forderung wieder aufgegriffen wurde. Das ist, dass die DFL bei der Spieltagsansetzung die 300-Kilometer-Regel einhält, die halt dann besagt, dass alle Spiele, die halt zum Beispiel am Freitag stattfinden, nicht weiter als 300 Kilometer dazwischen liegen. Und genau, Bremen traf es halt schon gegen Freiburg auf dem Freitag und eben auch gegen uns. Das ist eine Vollkatastrophe. Die Bremer hatten eben deswegen auch im Gegenzug folgendes Spruchband: gegen euren Vermarktungswahn für fangerechte Anschlusszeiten, und hatten ihre Pro samstags 15:30 vorne auch hängen. Wir haben das dann umrahmt mit einem scheiß DFL-Wechselgesang. Also ich glaube, viel braucht man auch nicht sagen, weil sein kann es ja eigentlich nicht, dass man für Bundesliga schon fast genauso viel Urlaub braucht wie in der Champions League.
Ja, also die Bremer, die haben es nicht gut erwischt diese Saison auf jeden Fall. Da muss die DFL ein bisschen an den Spielplänen arbeiten.
Ja, genau das.
Oder natürlich noch besser, tatsächlich, wir spielen wieder Samstag 15:30 Uhr. Das machen, machen wir ja tatsächlich auch sehr selten und das ist eigentlich die geilste Anschlusszeit.
Ja, finde ich ja. Aber wie ich auch vorher schon gesagt habe, ich finde es auch Freitagstermin als Heimspiel, also ist jetzt nicht ganz so schlimm. Du hast einmal eine ganze Wochenende Zeit.
Ich finde jetzt auch, wie wir gegen Augsburg gespielt haben oder wenn wir nach Augsburg müssen oder wenn wir jetzt mal nach Stuttgart müssen auf den Freitag, ist nicht geil. Man quält sich dann auch oft nochmal so, guter Feierabendverkehr ist dann fast schon wieder ein wenig zu erliegen kommen am Freitag. Es ist machbar bei den Entfernungen, wenn es einem wichtig ist. Und uns ist es halt wichtig. Aber
genau das.
Und es ist ja vielen Leuten wichtig und das ist ja das Schöne.
Ja, voll. Aber genau, das kann es halt nicht sein, dass man einmal durch ganz Deutschland fahren muss auf dem Freitag. Das geht halt einfach nicht. Ich weiß nicht, gehen wir gleich mal ins Spiel selbst.
Rein mit uns.
Zwei Elfmeter-Tore, gell? Kane, der hat jetzt, glaube ich, eine 100%-Quote bei uns und schießt, ja, jeder Elfmeter ist drin.
Sauber, hat er zweimal komplett identisch geschossen, oder?
Genau, komplett gleicher Ablauf, das ist wirklich genau gleich.
Sauber verladen, zumindest beim ersten, zweiten eigentlich auch, glaube ich. Und der Marvin Dux hat hinterher ein bisschen gemosert, sie hätten seinen Elfer nicht bekommen. Naja.
Echt? Das habe ich gar nicht, das habe ich gerade gar nicht im Kopf.
Ja, ist schon wieder zwei Wochen her, die Zeit vergeht. Ja,
stimmt allerdings. Somit war es dann also ziemlich eindeutig im Ergebnis, 3-0 Heimsieg. Ich finde das Ergebnis ein bisschen höher, wie ich so im Gefühl hatte. Also irgendwie hat es nicht noch an 3-0 ausgesehen. Aber gut, wo sind wir, wo jammert man? Wir haben gewonnen, haben die Führung, den Punkteabstand wieder ausgebaut auf Leverkusen. Und fahren, wenn wir zu uns gehen in die Kurve, vor allem die erste Halbzeit ganz gut, was sagst du?
Ja, so erste Hüpfeinlage, dann so immer vorwärts FCB.
Ja.
Aber da habe ich mir gedacht, das könnte mal wieder so ein Tag werden, wo man eher vielleicht eher ein bisschen gestresst an so einem Freitag da reinläuft und am Ende dann so sauglücklich aus dem Stadion geht. Jetzt nicht die Mörderstimmung, nicht irgendwie Real-Halbfinale, aber so, man denkt, ey, heute war es eigentlich ganz geil. Ja, würde sagen, am Ende war es gut. Okay.
Ja, finde ich ja. Genau das. Hätte ich genauso so gesagt auf jeden Fall, ja.
Was man vielleicht ein bisschen gemerkt hat, Ich glaube, das war jetzt das fünfte Heimspiel in 26, 27 Tagen.
Ich habe ja, voll grob. Fünfte Heimspiel in diesem Jahr, ja, voll. Wann war das erste Spiel? Gegen Hoffenheim am 18.01.
Ja, der 15.
Oder
war glaube ich, am Mittwoch,
das
oder?
war, ja, 15. war Gladbach.
Ah, okay. Ja, gut, dann war es 18.
Aber ja, grob, richtig grob, das merkt man schon auch, dass das einfach ein bisschen reinhängt. Das braucht man nicht absprechen, ja. Ja, nee, ich weiß nicht, finde bei Bremen kann man eigentlich relativ schnell durchgehen, oder? Also.
Ja, genau, mir wäre jetzt auch nicht mehr eingefallen, wie außer halt die Dichte der Heimspiele. Und man merkt halt, dass wenn es so nacheinander kommt, das ist dann halt in dem Moment nichts Besonderes und
Nee.
nicht, also so nicht das Ding, wo du dich 2 Wochen drauf freust. Ist halt so.
Voll. Ja, genau das. Genau das. Und dann ging es aber relativ schnell weiter auf die Insel, gell?
Ja.
Norden der Insel.
Genau, also Kopf wird umgeschaltet, Celtic Away. In der Vorrunde mit so ein bisschen Planungszeit wahrscheinlich das absolute Highlightspiel, so mit 10 Wochen Vorlauf, würde ich behaupten. Also
Ja.
nicht mit 10 Wochen Vorlauf, mit 10 Tagen Vorlauf, da würde ich dann behaupten, war der Gästeblock offiziell zwar ausverkauft, aber wirklich komplett voll war er nicht. Also da sind sicher ein paar Karten verfallen. Und kann man ja auch so ehrlich sein, auch in unseren Reihen was etwas gelichtet, kann ich aber auch nachvollziehen. Also schnell
Voll.
und günstig war meiner Meinung nach eigentlich gar nicht möglich.
Nee.
Also auch meine anvisierten Flugverbindungen, ich musste auf die Terminierung warten wegen Urlaub und die waren dann auch sehr teuer, was ich eigentlich vorhatte und muss dann auch ausweichen. Ne? Dann hast Autofahrt, anderer Flughafen, Umsteigeverbindung, kommst in Edinburgh an. Das muss man jetzt nicht rumjammern. Also kennt jeder, der Europapokal fährt, der Europapokal spielt, ist manchmal so, aber so läppern sich halt Kosten und Zeit zusammen und dann tut halt auch so ein eigentlich cooles Ziel wie Glasgow, wo wir auch ja nicht so oft hinkommen jetzt, tut dann auch ein bisschen weh.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also musst du ja erst einmal hinkriegen mit Arbeit und allem, dass du da auf die kurze Zeit das alles so hinbekommst. Das ist, ja, also.
Genau, wir hatten ja noch die Hoffnung, den Urlaub nicht zu brauchen.
Ja, klar, ja, die hat man noch, ja.
Was man in dem Zusammenhang vielleicht auch mal so ehrlich sagen kann, wenn der Europapokal wieder wäre, wie in früheren Zeiten, als jetzt rein mit K.O.-Spielen ausgetragen werden würde, dann hätten wir jetzt auch nicht immer die Sicherheit, dass man im September schon weiß, wann man wo im Januar spielt.
Ja,
Ne, weil
klar.
das ja immer so ein bisschen unsere Forderung ist. Aber man muss auch sagen, selbst wenn man dann mit 64 Mannschaften den Wettbewerb spielen würde, wenn das alles K.O.-Runden sind, dann hätte man halt auch nur 5 Begegnungen bis zum Finale. Und das wird sich ja dann ein bisschen verteilen und man hätte jetzt nicht schon, wie wir jetzt Anfang Februar, 5 Auswärtsspiele auf dem Tacho. Also quasi bevor die K.O.-Runde oder die richtige K.O.-Runde eigentlich mal angefangen hat. Also ist
Ja.
schon sportlich diese Saison. Ja, aber gut, vor Ort macht man sich die Zeit dann natürlich sowieso schön. Und ja, Glasgow ist jetzt nicht gerade eine Augenweite als Stadt,
Nee, überhaupt nicht.
aber hat seine gemütlichen Ecken. Und mit Ecken meine ich Pubs. Und es war für mich jetzt ganz generell ein Auswärtsspiel, da würde ich sagen, ey, ich mag die nicht, aber ich mag da gar niemand von den Akteuren, aber die UEFA, die soll den Bullen in ganz Europa meine Fahrt nach Glasgow bezahlen. Ja, da fühlt man sich als Gästefan noch gewertschätzt. Wir sind mit dem Zug raus zum Stadion, Drehkreuze an der Bahn, die wurden für einen Mob direkt aufgemacht, Fußweg zum Stadion, da wurde jetzt niemand von den Bullen dumm gemacht. Wenn man irgendwie in die Hecke pissen wollte, dann gab es von hinten keinen Schlagstock oder irgendwas in die Beine. Man konnte da einfach hinpissen. Die Pferde sind vor uns weggeritten und nicht in uns rein. Also
Wow,
ja,
das ist ein Idealzustand.
wir sind mit wenig zufrieden. Ne? Es braucht jetzt nicht viel, um
Ja,
uns glücklich
voll.
zu machen.
Am Bayern-Sieg und im Vollrausch.
Ich vermute, er wird nicht zuhören, aber jetzt sitzt sonst der Joachim Herrmann wahrscheinlich dort und sagt, ja klar, irgendwie den Wilden, wenn sie machen können, was sie wollen, dann gefällt es denen. Aber es hat sich jetzt auch nicht so angefühlt, als könnte ich hier den Chippy irgendwie die Pommes und die Burgerbude zerlegen und abfackeln. Dann hätte es wahrscheinlich schon mal ein paar auf die Finger gegeben, aber ja, also es war halt eine entspannte Situation und ging auch am Stadion gut weiter. Also erstmal natürlich geil, irgendwie Celtic Park. Und dann kommst du hin, läufst da hin und dann gehst erstmal vorbei an der Statue von, wow, Billy McNeil, glaube ich. Also wie der so den Henkelpott in die Luft hebt. Ja, und also für die, die es nicht wissen, auch Celtic darf sich in die illustre Runde der Europapokalsieger der Landesmeister einreihen. Hat 1967 in Lissabon gegen Inter Mailand den Titel gewonnen und ja, wo Real Madrid halt 10 Jahre vorher irgendwie schon internationale Stars wie Alfredo Di Stefano und Ferenc Puskas irgendwie hatte, als die Seriensieger waren, hat Celtic halt damals, glaube ich, tatsächlich fast ausschließlich mit Leuten aus Glasgow und der unmittelbaren Umgebung gekickt.
Grob.
Ja, und keine Ahnung, dieser Billy McNeil, oder ich glaube, so heißt er am Ende. Der hat dann, glaube ich, auch fast 800 Spiele für Celtic gemacht. Also definitiv eine gute Wahl für die Statue. Und das hat halt schon alles Flair dort. Großer Verein, traditionelle Anhängerschaft.
Ja, ja.
Und wollt ihr sagen, wieso ich mich dann auch am Stadion so willkommen gefühlt habe? Also einerseits gab es im Gegensatz zu Rotterdam gute Stadionmusik. aber auch am Einlass weißt du mit Material, da sagen die, ach, das war so herrlich entspannt. Ja, hier fahren stecken, Jungs, tragt's durch, fahren Rucksack, ach pur, musst gar nicht erst auspacken. Ja, das passt schon. Und Trommel auch, alles easy. Im Block ist kein Ordner, der sich irgendwie wichtig macht. Und also keine Ahnung, ist ja ein paar Kilometer von Manchester weg und irgendwie.
Ja, voll. So, da läuft's ja ganz anders.
Ja, oder fährst schon ein bisschen, aber gleiche Insel. Ne?
Gleiche Insel auf jeden Fall, ja.
Genau, und auch, was ich auch ganz cool finde, ne, die Rollstuhlfahrer werden dort halt einfach unten in den Block
vor Block, ja.
Gestellt und die sind da halt auch mal viel näher dran, also quasi an uns, sonst sind die ja immer, selbst wenn sie nah am Fanblock sind, irgendwie isoliert, aber da bist du jetzt einfach mal nebeneinander gestanden, ist jetzt auch so, was mir halt aufgefallen ist, eigentlich ganz nett. Ich hatte allerdings frühzeitig ein bisschen Sorge. Und zwar nicht um den Biernachschub, sondern um die Stimmung im Block. Und ich glaube, durch die Kartensituation waren schon auch ein paar Leute da, die sonst, ja, vielleicht in den Stehblöcken nicht ganz so heimisch sind. Was, das merkst du irgendwie so, wenn da plötzlich jemand neben dir steht und du da die Trommel.
Sein Sitzplatz.
Ja, du gerade die Trommel da festmachst und da sagst, das wäre eigentlich sein Sitzplatz. Ja, das lässt sich mit den meisten Leuten easy klären, aber man fragt sich dann halt schon, ja, wie es dann bei so einer Zusammensetzung nachher mit dem Singen ist im Block. War natürlich auch gespannt auf Celtic. Also, so, dass die Ultraskultur in Schottland gerade so ein bisschen lebendig oder gerade sehr am Durchstarten ist, das kriegt man ja auch hier so ein bisschen mit. Ich fand die eigentlich schon vor 7 oder 8 Jahren, oder ja, glaube ich, so rum haben wir da zum letzten Mal gespielt.
2017.
Okay, also, ja, so 7,5 irgendwas wird es dann sein, wird ja vorrunden, oder war ja vorrunden Spiel. Da fand ich die eigentlich ganz gut. Und diesmal hat mir halt die Choreo so am Anfang gefallen. Also es war so ein Junge, der am Bett betet, hat so einen Celtic-Teddy.
Oh, ich dachte schon, du redest von der anderen Choreo.
Also na. aber ich rede vom Teddy. Weißt du, weißt du, weshalb der Teddy Teddy heißt?
Wieso heißt er Teddy Teddy?
Kennst du die Steifs? Also die hier schwäbische Plüschtierfabrik?
Nein.
Echt?
Muss man die kennen, oder was? Also
finde ich ist schon so eine deutsche Traditionsmarke. Die machen so Plüschtiere.
Okay.
Sind auch relativ teuer. Also kannst mal schauen, vielleicht hast du noch irgendwo daheim ein Kuscheltier, das dich zum nächsten Auswärtsspiel bringt, wenn es bei eBay reinhaust.
Schau ich mal in den Keller durch, ja.
Ja, auf jeden Fall, der hat halt irgendwann so um 1900 hat irgend so ein Steif, so einen Plüschbären entworfen. Und der US-Präsident damals war Theodore Roosevelt, Spitzname Teddy. Und der muss sich wohl bei einem Jagdausflug mal geweigert haben, einen angebundenen Bären zu erschießen. Und der ist dann in politischen Karikaturen ganz oft als Bär dargestellt worden. Und dann haben die Steifs ihren Bären Teddy genannt. Und deshalb heißt er Teddy Teddy. Und das ist jetzt, war jetzt ein Exkurs, der sehr wenig Fußballbezug hatte, deshalb zurück zur Choreo.
Also der Teddybär, ja klar.
Genau, nee, also klar. Der schottische Junge mit seinem Celtic Steif Teddybär auf seinem Bett. Und neben dem Celtic Steif Teddybär lag auch noch aufgeschlagen ein Buch mit den Helden von 1967. Und dann hatten sie einen Spruch dazu, weil der sitzt ja so betend da, der Junge, I still pray to God, we go on another run. Also wahrscheinlich another run to the final. Und also mache jetzt mit meinem limitierten Englisch mal die freie Übersetzung. Und die ganzen Elemente, also so Celtic ist ja auch so katholisch assoziiert und wenn der da so mit den gefalteten oder mit den Händen betend da sitzt und dann der Aspekt, dass der Junge halt so komplett Celtic verfallen ist mit Bettwäsche, Schlafanzug oder Trikot oder wie auch immer dargestellt ist, diese Erinnerung an 67 und dann auch die Hoffnung von der jetzigen Generation nochmal was Ähnliches zu erleben, das macht mir im positiven Sinne Gänsehaut. Also das fand ich schon geil. Und dann hast du nach quasi 2 Minuten auch noch einen massiven Torjubel und dann denkst du so, wow, hier, das könnte vielleicht schon krass werden. Mhm. Tor wurde dann aberkannt, krass wurde es auch nicht. Also hätte ich mir mehr erwartet von Kurve und Stadion insgesamt, war letztes Mal anders, fand ich.
Ja, fand ich ja. 2017 war es auf jeden Fall krass.
Und war vielleicht auch, wir waren vom Spieler her recht erdrückend, also war jetzt auch selten mal so ein richtiger Roar da, ne, wo sie dann zum Ende hin vielleicht, ne, wo sie gemerkt haben, boah, hier könnte schon noch was gehen.
Genau, da war es dann ein bisschen aufgeheizter, aber letztendlich, ja, war es dann, naja.
Aber gleichzeitig muss man sagen, es waren jetzt nicht so viele Pöbler. Also, wenn man jetzt auch wieder den Vergleich zu Spielen in England sieht, also die haben sich so eigentlich gar nicht für uns interessiert. Finde ich jetzt, ist okay, wenn man pöbelt, ist okay, wenn auch nicht. Ich finde es in England halt oft ein bisschen übertrieben. Aber das hat aber auch zur Folge, dass ich glaube, dass wir nicht so wirklich gut waren als Kurve oder als Gästeblock. Die Vorsänger und so, die haben zwar gesagt, ja, schon immer viele Hände oben. Und ich dachte mir, wenn das jetzt mal so verhältnismäßig laut war bei uns, dann hat von den Schotten, da hat nie jemand drüber geschaut. Ja, also das hat mein Geltungsbedürfnis nicht befriedigt. Und ich denke mir immer, wenn es bei uns jetzt richtig laut wäre oder so richtig wild wirken würde, dann schaut man ja automatisch mal rüber, wenn da irgendwo die Post abgeht. Ja, aber an sich, glaube ich, hat sich schon okay angefühlt. Hätte jetzt auch wieder gesagt, letztes Mal waren wir dort auch besser, aber ist ja immer auch so individuelles Empfinden.
Ja, auf jeden Fall. Und der Europapokal ist eh noch immer Ausnahmesituation. Und ich glaube, es war ganz okay, ganz solide.
Genau. Und Blocksperre hätte ich dann nicht so lange gebraucht. Zumindest war es dann auch wieder ruckzuck organisiert, zurück zur Bahn, waren recht schnell wieder in der Stadt, gaben Absacker und dann, Busbahnhof, Flughafen oder nochmal Hotel. Urlaub, Highlights, das Monster von Loch Ness. Das müssen andere machen. Weil wir müssen am Samstag ja schon wieder nach Leverkusen.
Es reißt nicht ab, ja.
Nee, möchtest du was zum Spiel sagen in Leverkusen?
Ja, also was soll ich da groß sagen? Ich finde, also ich glaube, ich habe Bayern selten so ungefährlich gesehen wie bei diesem Spiel. Keine Ahnung, da war ja gar nichts los. Also Leverkusen hat eigentlich wirklich Chancen über Chancen gehabt, waren die ganze Zeit am Drücker. Wir haben irgendwie einfach keine Lust gehabt, aufs Tor einmal zu schießen. Und Harry Kane, bester Sechser, irgendwann Rechtsverteidiger geworden. Also, das war ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Und voll. Das hat mich echt ein bisschen schockiert. Mit dem hätte ich echt nicht gerechnet.
Hey, ich habe vorhin überlegt, ob ich überhaupt was zum Spiel sage oder ob ich einfach nur die Überschrift aus dem Kicker oder so vorlese. Jetzt sage ich aber doch was dazu, weil ich habe nämlich am Sonntagnachmittag beim Fußballschauen mit einem anderen Bayern-Fan mich unterhalten und der meinte, Paddy, so wie es gestern lief, war es genau richtig. Die Leverkusener, die hatten die letzten 1,5 Jahre so viel Dusel, Last-Minute-Tore, jetzt haben sie halt trotz Überlegenheit mal keinen reingebracht, das geschieht denen gerade recht. Und ich hatte da jetzt so ein bisschen mit mir selbst, weil eigentlich hat er ja recht. Ja, wir haben dabei 8 Punkten Vorsprung, nicht so viele Körner verblasen, haben den Verfolger trotzdem auf Abstand gehalten und klar, wenn sich der Gegner ärgert, hat man ja selbst immer auch noch ein bisschen mehr Grund zur Freude. Aber es ist schon auch so wie du. Also auch wenn es mich generell, wir machen es ja hier oft und mich nervt es generell, dieses ständige Nörgeln, obwohl wir jetzt mal abgesehen vom Pokal aus ja eigentlich überall noch voll dabei sind.
Naja, natürlich.
Ja. Aber mich nervt es halt noch mehr, wenn die Leverkusener hier Deutschlands beste Mannschaft singen und ich ihnen eigentlich uneingeschränkt recht geben muss.
Ja, voll, genau, wir gewinnen heute gegen die.
Ja, und wir haben uns da am Samstag auch nicht wie eine Spitzenmannschaft präsentiert.
Nee, gar nicht.
Du hast vorhin schon gesagt, gell, gerade im Hinblick, also wir wissen es jetzt im Moment noch nicht, dass wir vielleicht in 2 K.O.-Spielen gegen die bald antreten müssen. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass sich unser Team da mal ein bisschen Selbstvertrauen holt und vielleicht nicht den Gegner auch noch aufbaut. Und auch unabhängig von Lev, wir wollen ja ins Europapokalfinale und da müsste man halt auch mal ein Spiel gegen eine starke und taktisch gute Mannschaft gewinnen. Ne? Also vermute ich jetzt, vielleicht ballern wir uns auch im Elfmeterschießen durch, aber Ja, theoretisch können wir die bestimmt schlagen, aber es wäre halt auch ganz nett gewesen, da mal so in der Praxis den ersten Eindruck davon zu bekommen. Und ja, und ansonsten, ja, quasi vom Spielfeld weg, war es jetzt nicht nur, weil es ein Topspiel war, aus Fansicht schon frühzeitig mit so ein bisschen Aufregung verbunden.
Ja.
Der Auslöser, ja, nachdem Leverkusen aufgrund von Pyro im vorherigen Spiel alles verboten hat, bis auf Megafon und Trommel, also sogar Zaunfahnen.
Zaunfahnen, ja.
Ja, haben es danach noch so ein Materialverbot Light daraus gemacht, also, aber dass sie überhaupt Zaunfahnen verbieten wollten, die jetzt ja mit dem Einsatz von Pyro mal so gar nichts zu tun haben, damit er so gleichzeitig eines der sichtbarsten und vielleicht auch ältesten Elemente von Fankultur angreifen, das finde ich schon richtig bodenlos. Also mit den Zaunfahnen, weißt du, so Zaunfahnen, die machen die Stadien bunt, das zeigt irgendwie die Viertel und Orte, wo die Fans herkommen, die Fanclubs, die da seit Jahrzehnten teils über verschiedene Generationen die Vereine begleiten. Und ich finde es richtig krass, wenn man sagt, da traue ich mich Hand anzulegen. Und also auswärts fahren und da seine Fahne aufzuhängen, das ist in Teilen von Deutschland ja quasi Kulturgut. Und also für mich ist das so auf einer Ebene, wie wenn einer daherkommt und sagt, ich darf jetzt keine Leberkäsesemmel mehr essen. Das finde ich ist so.
Grober Vergleich.
Ja, aber ey, das ist doch so. Also die ersten Eindrücke vom Fußball, die man hat, wenn man am Fernsehen geschaut hat, also neben dem Spiel selbst, war halt immer, dass da, egal wo, dass da halt Fahnen hingen. Ja, und das macht das Bild von dem Stadion aus, etc. Also richtig krass. Gut, am Ende war es dann eben, wie gesagt, die abgespeckte Version, wo halt quasi normale Fahnen, Doppelhalter etc. verboten waren. Aber wie gesagt, ich finde, wir sollen auch das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, nicht akzeptabel. Wir finden, es sollte in Fankurven eine gewisse Freiheit und auch eine gewisse Autonomie geben. Und ich würde behaupten, im Großen und Ganzen, ja, es ist so ein bisschen Selbstverwaltung, dass man halt da sein Zeug mitbringt, wie man es möchte. Und ich würde behaupten, wir sind im Großen und Ganzen eine Kurve, die in den letzten Jahren mit so einer Selbstverantwortung und mit den Freiräumen, die wir haben, auch recht verantwortungsbewusst umgegangen sind. Und keine Ahnung, diese Leverkusen-Trolleys, die gehen mir voll auf den Sack.
Allerdings.
Aber gut, also diese Materialverbote, kompletter Schwachsinn. Ja, die Reaktion, die viele Kurven darauf zeigen, dürfte mittlerweile eigentlich auch bekannt sein. Ne, tit for tat, wird der Engländer, glaube ich, sagen. Also irgendwie solche armseligen Belehrungsversuche oder Erziehungsmaßnahmen, die lässt man halt ins Leere laufen und den Fans Pyro verboten wird, dann gibt's halt wieder Pyro. Also danke, bitte. Ja, wie bestellt, geliefert. Und also gab's dann zum Einlaufen nochmal so 30 Fackeln in der Luft. Und ja, die Stimmung war dann, fand ich, im Gästeblock eigentlich auch ganz eingängig. Ja, ich finde, man hat schon gemerkt, dass den Bayern-Fans das Spiel ein bisschen was bedeutet. Also so die typischen Identikatoren, viele Leute stimmen in die Lieder ein, Klatscheinlagen gehen viele Hände hoch und so weiter. Aber wie wir es gerade hatten, bei so einem wichtigen Spiel, da passiert es natürlich nicht losgelöst von dem, was da unten auf dem Rasen abgeht.
Ja, klar.
Und deshalb über so ein gewisses Grundniveau hat der Pegel dann eben auch nicht ausgeschlagen nach oben. Und ich hatte so wieder so einen bezeichnenden Moment, oder so ein Beispiel. Ja, da war eine Situation in der zweiten Hälfte. Ja, nachdem wir die Leverkusener Hälfte ja quasi wie Lava behandelt haben, wo man nicht hingehen darf und man verbrennt, dann waren wir endlich mal vorne. Ja, eine der wenigen Offensivaktionen. Wir bekommen einen Einwurf, so am Leverkusener 16er. Ja, also so das richtig in der Kurve gemerkt, geil, endlich machen wir mal was, jetzt sind wir am Drücker, jetzt kommen wir mal. Ja, die Leute sind sofort auf dem Zaun, haben den Spielern Zeug zugerufen, der ganze Block ist laut geworden und dann nach ein paar Sekunden verstummt, wie so ein Orchester, wenn der Dirigent so dieses Stummzeichen macht, keine Ahnung, wie es heißt. Und da machen wir, ja, wir sind da einmal in diesem Spiel, kommen wir vors Tor und dann machen wir einen falschen Einwurf. Jackel, falscher Einwurf.
In der Bundesliga, im Topspiel der Bundesliga.
Das kann schon passieren, aber halt nicht, wenn das meine erste Offensivaktion ist.
Ja, natürlich.
Und, das ist dann wieder so ein Bruchpunktmoment gewesen für dich. Weißt du, ich habe das ja letztens schon mal bei dem Sané-Kopfball in Rotterdam gesagt, wie ich das gespürt habe. Und da weißt du, fuck you, wir gehen am besten nach Hause, packen unser Zeug ein, dieser Tag ist vorbei. Am Ende 0-0, es gab nochmal, ein deutscher Meister wird nur der FCW zum Ende. Dann kam aber nochmal die Mannschaft und ich hatte so ein bisschen auch wieder diese Rotterdam-Vibes. Mhm. Die Mannschaft hat sich so ein bisschen mehr gewünscht, als die Kurve in dem Moment geben konnte. Also die standen da unten irgendwie so ein bisschen ratlos, fand ich. Und auch die Kurve war dann so ein bisschen ratlos, was wir mit den Jungs da unten jetzt noch anstellen, weil es
war jetzt halt die wollten halt dann eher betätschelt werden und so, ja, es wird schon wieder ein bisschen aufgefangen werden.
Ja, also sie wurden ja aufgefangen, oft gehen sie einfach so, da sind sie nicht gegangen, aber wir wussten selber ja auch nicht so.
Ja, Mann, ja gut, aber mein Gott, das müssen sie halt dann auch mehr aushalten, also keine Ahnung, was sollen wir größer machen, also ja.
Ansonsten, Spruchbänder hat man noch dabei.
Okay, Patzi, aber da würde ich dann jetzt mal einspringen. Jetzt hast du das genug gelabert. Es war nämlich Aktionsspieltag. Hier wurden halt ein paar Dinge aufgegriffen. Und zwar die Fanhilfe hat, oder Fanhilfeverband hat 7 Forderungen an die neue Bundesregierung formuliert, welche halt Fußballfans direkt betreffen. Und ja, das ist zum einen, weil es dann immer größer werdenden Repressionsdruck gibt und bei den Forderungen geht es halt vor allem um Schutz von Freiheits- und Bürgerrechten und wir wollen halt, naja, nicht weiterhin Versuchskaninchen für irgendwelche überzogenen Maßnahmen sein, wie wir es halt in der Vergangenheit schon öfter waren und deshalb wurden die Forderungen halt jetzt auch direkt an die Bundesregierung gerichtet und die 7 Punkte würden wir euch ja kurz mal ein bisschen ausführen, ein bisschen erläutern. Ich würde da gleich mal anfangen mit der Checkkontrolle, die dringend verhindert werden muss, denn auf EU-Ebene gibt es da einen Vorschlag, der dem Staat erlauben soll, dass er Zugriff auf Chats von Privatpersonen hat und ja, die Sicherheitsmaßnahme führt ja zur Totalüberwachung und Hintergrund des Vorschlags ist ja vorrangig der Kinderschutz. Aber dass der Vorschlag halt das digitale Briefgeheimnisse aushebelt, das ist halt ein grober Einschnitt in Grundrechte. Denn ich kann mir das, man kann das immer vergleichen mit ja, offline. Der Staat hat praktisch die Erlaubnis, dass er jeden Brief, den er irgendwie, den man im Postkasten reinbekommt, erstmal lesen kann. Und ja, das Ganze eben digital. Klar, Schutz von Kindern, vor allem digital, sehr wichtig. Aber wir haben es ja auch schon oft erlebt, dass wenn halt einmal so ja, Überwachungsbefugnisse eingeführt werden, dass die halt ganz schnell auf andere Personengruppen ausgeweitet werden. Und das ist halt dann auch nicht von der Hand zu weisen, dass er sehr schnell Fußballfans betreffen kann. Ja, und deswegen hier die klare Forderung, dass so eine neue Regierung weiterhin halt die Checkkontrolle ablehnen soll auf EU-Ebene. Zum anderen war eine Forderung für das Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeitende. Wir haben ja hier im Podcast auch bereits mal in einer Folge über die Situation in Karlsruhe gesprochen. Hier vielleicht nochmal ganz kurz in Kurzfassung. Letztes Jahr waren ja 3 Sozialarbeitende des Fanprojekts in Karlsruhe zu Geldstrafen verurteilt worden, weil sie ihre Aussagen verweigerten vor Gericht. Und ja genau, im Falle von einer Aussage vor Gericht hätten sie natürlich das Vertrauen von den Klienten, also von der Karlsruher Fanszene missbraucht. Und ein zentraler Aspekt von Sozialarbeit ist halt auch immer Vertrauensarbeit und ja, wenn die Grundlage halt entzogen ist in der Zusammenarbeit, ja, dann gibt es halt einfach auch keine Zukunft mehr für Fanprojekte und oder generell Sozialarbeit. Die Einführung des Zeugnisverweigerungsrechts würde halt einfach die Arbeit der Fanprojekte massiv erleichtern und Mitarbeiter halt auch stärken. Dann haben wir noch einen Punkt, das wäre der Bundespolizeibeauftragte. Der wurde nämlich eingeführt in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit. Früher wurde ja Deutschland ja, wiederholt vom zum Beispiel Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber auch anderen Menschenrechtsgremien immer wieder darauf hingewiesen, dass Deutschland halt keine wirksame und auch keine unabhängige Instanz hat, die halt so mögliche Menschenrechtsverletzungen untersucht und darunter fällt halt einfach auch die Polizeiarbeit. Und ja, in Deutschland lief es ja eben so, dass Polizei ja nimmt die Anzeigen auf, die gegen Polizisten laufen, aber naja, jeder weiß ja, wie es läuft. Kollegen und Kolleginnen werden halt von Kollegen und Kolleginnen geschützt. Und ja, somit haben halt Polizisten, die eigentlich strafrechtlich belangt werden müssten, einfach nichts zu befürchten gehabt. Ja, und das trifft natürlich auch Fußballfans. In den letzten Jahren haben es ja Fans auch immer wieder erlebt, dass ja Opfer von massiver Polizeigewalt wurden, wie jetzt kürzlich ja zum Beispiel wieder mal St. Pauli in Leipzig. Und genau, oder auch wurden ein Freiheitsentzug von größeren Gruppen wie in Stuttgart oder es ist vor allem auch oft der Rechtsbruch im Umgang mit persönlichen Daten von Fans vorgekommen. Und solche Fälle halt zukünftig aufzuklären, wurde halt letztes Jahr dann eben das Hilfsorgan geschaffen, also den Polizeibeauftragten des Bundes. Und konkret wird halt auch von der Fanhilfe gefordert, dass die Stelle nicht in Frage gestellt wird und vor allem Kompetenzen ausgeweitet werden. Zudem fordert die Fanhilfe, dass die Befugnisse der Polizeibehörden, also insbesondere Überwachungsbefugnisse durch die Bundesregierung, nicht ausgeweitet werden. Vor allem, dass man halt weiterhin einen Einsatz von KI ablehnt oder auch den Einsatz von Staatstrojanern. Denn zum Beispiel lässt sich halt mit so einem Staatstrojaner lassen sich halt digitale Geräte infiltrieren und ja, sodass man halt Kommunikation live verfolgen kann. Und wenn man halt den Weg dafür freimacht, dann kann man ja eigentlich auch nur darauf warten, dass Fußballfans ebenso betroffen sind. Und auch so ein Einsatz von KI wird halt einfach auch dafür sorgen, dass man im öffentlichen Raum nicht mehr anonym bleiben kann. Ja, das wäre ja fast schon China gleich gemacht. Somit man halt dann auf dem Weg zum Stadion unter Generalverdacht gestellt wird. Dazu ist halt so Echtzeitüberwachung und Spieltagen ein massiver Eingriff in Bewegungsfreiheit von Fans. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Datei Gewalttätersport. Letztes Jahr erklärte nämlich das Bundesverfassungsgericht, dass Teile des BKA-Gesetzes inklusive auch der Grundlage für die Datei Gewalttätersport für verfassungswidrig. Von der Datei selber hat wahrscheinlich jeder schon mal was gehört und wahrscheinlich ist ein großer Teil der Hörerschaft in der Datei abgespeichert. Und ich gehe jetzt mal davon aus, 100% der Moderatoren des Podcasts, oder?
Absolut.
Ja. Und genau das ist halt das Problem, weil man kommt so schnell in diese Datei, also es reicht ja wirklich schon, dass man mit einem geklebten Aufkleber erwischt wird oder dass man am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen ist. Denn auch ohne irgendeinen Nachweis, dass man bei irgendwelchen Straftaten tatsächlich beteiligt gewesen war, wird man halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Datei landen. Und das hatte dann auch massive Auswirkungen auf das Privatleben von uns oder von den Fans, weil es gibt genügend Beispiele, wo es zum Beispiel auch Leute die Ausreise verwehrt haben, weil sie in dieser Datei gelandet sind. Patti, du lachst schon?
Ja, nein, ich musste auch beruflich ab und zu schon mal Unterlagen rausholen, die meinen Reisezweck belegen.
Das ist halt so krass, was das eigentlich für einen Einschnitt ins Privatleben hat, dass man in dieser Datei gelandet ist, wo Daten einfach willkürlich gesammelt werden. Ja, genau. Die Datei verletzt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und wir fordern deshalb auch die Abschaffung der Datei sofort und ersatzlos. Zwei Forderungen haben wir noch für euch. Das eine wäre nämlich die Reform des Paragraph 114 Strafgesetzbuch. Es muss gestrichen werden, der Paragraph beinhaltet den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Und der Paragraph wurde erst 2017 eingeführt. Seitdem gibt es ja gewisses Sonderstrafrecht für bestimmte Personengruppen. Denn eigentlich sind tätliche Angriffe durch andere Gesetze, wie eben zum Beispiel Nötigung oder auch Körperverletzung, ganz gut geregelt gewesen. Denn man muss sich dann einmal nochmal das Strafmaß für den Paragraph 114 ansehen. Das Gesetz sieht halt automatisch mindestens eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten vor. Das heißt, wenn du danach verurteilt wirst, angezeigt und dann danach verurteilt wirst, hast du einfach gleich einmal Bewährung. Und wir sind halt auch von der Verschärfung unverhältnismäßigerweise betroffen, weil der Vorwurf von so einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamten, der wird halt ziemlich schnell erhoben und man braucht eigentlich nur einen Polizisten anrempeln und schon ist es vorbei. Und natürlich passiert ja das Anrempeln dann auch oft erst in Situationen, in denen Fans erstmal selber Opfer von Polizeigewalt wurden. Somit bitte die Streichung.
Ja, du hast das halt einmal schnell mit, du reißt die Hand hoch und etc. Also so sind ja auch voll, oft genau, dann Situationen ja, genau, mit Gedränge und dann kriegst da mal eine eingeschenkt und
Naja. Auch ich hatte die Anzeige schon liegen und das war nichts, wovon ich sagen kann, ich habe da bewusst was gemacht. Das war halt einfach eine Situation, in dem die Bullen einfach in uns reingerockert sind. Und schon war ich weg und also ich wurde nicht danach verurteilt, aber ich sage, so schnell geht's, dass man eben explizit diesen Paragraphen vorgeworfen bekommt. Naja, ein letzter Punkt verbleibt uns auf jeden Fall. Das wäre die Kennzeichnungspflicht für Bundespolizei. In der Vergangenheit hat sich halt auch immer wieder ein Problem gezeigt. Und das ist, wenn ein Polizist ein Fehlverhalten an den Tag legt, dann gab es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit für Fans, das auch zur Anzeige zu bringen. Weil der Polizist halt einfach nicht mehr zu identifizieren war. Und genauso ein Zustand fördert ja auch irgendwo die Polizeigewalt. Polizisten haben ja einfach nichts zu befürchten, wenn sie ihren Kiefer brechen. Ja, genau. Was soll man dazu sagen? Eigentlich alles wirklich sehr geile Stellungnahme. Ihr könnt das Nochmal, die Forderung könnt ihr euch nochmal durchlesen auf dachverband-fanhilfen.de. Da ist das alles nochmal sehr ausführlich geschildert. Wir haben jetzt versucht, im Rahmen des Podcasts das ein bisschen kürzer zu halten. Ja, wichtige Sache.
Dann hast du jetzt, also so, du hast ihn dir auch gekrallt, den Teil. aber es gibt ja nochmal jetzt irgendwie so mit dem, also es Politik und so, gerade so Repressionsthemen ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja. Ich nehme dir jetzt dann quasi den nächsten nicht ganz so leichten Part ab, weil auf dem Rückweg, also die meisten hatten es ja irgendwie schon auf dem Rückweg aus Glasgow mitbekommen. Ich bin gerade in Edinburgh in einen Pub reinmarschiert, weil ich noch was Mittagessen wollte, dass quasi daheim jemand mit einem Auto in den Demonstrationszug gerast war. Irgendwie ein paar Meter von der Location weg, wo wir bald wieder ein rauschendes Fest feiern wollen. Und klar, es passieren täglich auf der Welt schlimme Sachen, aber wiederum dürfen wir so ehrlich sein, es ist halt meistens so, dass es einen erst richtig oder nur richtig tangiert, wenn es quasi in der eigenen Lebensrealität passiert. Also jetzt, klar, das kriege ich auch mit und ist auch meine Lebensrealität. Aber wenn was in Solingen zum Beispiel passiert, da denke ich halt nicht sofort, scheiße, ist da irgendwie jemand dabei gewesen, den ich kenne, oder könnte da jemand gerade auf der Demo gewesen sein? Also wir hatten es hier ja auch beim OEZ-Anschlag damals schon. Es ist natürlich dann der erste Gedanke, scheiße, ist irgendjemand betroffen, den ich kenne, der mir nahe steht. Ist halt generell auch ein anderer Bezug, wenn es in der eigenen Stadt passiert. Und uns war es deshalb halt wichtig, allen Betroffenen des Anschlags nochmal unsere Solidarität auszusprechen, also mit einem ganz kurzen Solidarität mit allen Betroffenen. München hält zusammen, war da quasi die Message. Man kann an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, die ganzen Rettungskräfte und so, die im Einsatz waren, die jetzt, glaube ich, auch oft gar nicht so explizit genannt waren, aber für mich ist es halt schon auch erstaunlich, dass es am Ende dann leider, dass es am Ende, es klingt jetzt blöd, nicht noch mehr Opfer, also nicht mehr Todesopfer gegeben hat. Also kurz nach Abpfiff hat uns dann ja leider noch die traurige Nachricht erreicht, dass eben, ja, wir wissen jetzt die Namen mit von Amel und Hafsa. Dass die ihren Verletzungen durch den feigen Attentäter halt, dass die das nicht überlebt haben. Aber ich glaube, es ist auch den Einsatzkräften zu verdanken, dass viele Menschen dann noch mit noch besser davon gekommen sind. Also dafür vielleicht auch nochmal für die Leute quasi hier einen imaginärer Applaus im Podcast. Ja klar, und ja, was soll man da jetzt noch dazu sagen? Mutter mit Kind, noch so viel im Leben vor sich.
Voll.
Ja, also wir wünschen, dass die Erde leicht ist und dass sie eine gute letzte Reise haben. Ja, wir haben uns dann darüber hinaus noch auch bei uns oder haben nach einem Mitglied unserer Gruppe, der Nane, gedacht, die vor 10 Jahren von uns gegangen ist. Die Nane war mit ihrer jungen Familie damals ein fester Teil von, ja, wie sagt man es, einem zentralen Freundeskreis in unserer Gruppe. Und ihr Tod, der hat uns damals absolut unerwartet getroffen. Und ja, auch klar, jetzt einfach auch 10 Jahre später wollen wir sie natürlich nicht vergessen und ihren ehrendes Gedenken erhalten. Genau. Und glaube ich, dann sieht man irgendwie, der Leverkusen-Spieltag, der war jetzt aus mehrerer Sicht nicht so geil. Und ja. Genau, gehen wir weiter zum ja, im Endeffekt dann wieder Celtic-Heimspiel.
Celtic-Heimspiel, yes. Ja, genau, auch hier gab es vielleicht gleich zu dem Beginn, dass wir das dann auch durch haben. Es gab eine Schweigeminute natürlich, das ist unser erstes Heimspiel nach diesem Anschlag gewesen. Es gab eine Schweigeminute, auch wir haben hier nochmal unsere Gedenken bei den Verletzten, bei den Angehörigen und vor allem bei Amel und Hafsa. Ja, das war eben zu Beginn des Spiels, jetzt irgendwie den Bogen zu spannen, ein bisschen schwierig, aber genau. Champions League Rückspiel. Wir gingen ja erst einmal ganz gut aus der ersten Partie raus und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, als wir aus Glasgow zurückkamen, dachte mir, ja okay, easy, da sind wir sicher weiter. Dann kam ja das Spiel in Leverkusen und ja, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, weil ich mir dachte, ja gut, letztendlich nur ein Tor Unterschied und ja, irgendwie, was ist, wenn wir jetzt wieder so, naja, kein Ball aufs Tor schießen, dann sind wir halt raus, gell? Und da ja, ganz mulmiges Gefühl gehabt, ja, und keine Ahnung, gerade denke ich nur ans Gefühl und schon steht es 1-0 für Celtic.
Ja, also ganz so schnell ging es ja nicht. Aber
nee, die stimmt. 64 Minuten lang damals, aber es stand 1-0 für Celtic.
Aber die sind schon, also ich fand erste Halbzeit, das war so die Einstellung, so gehen unsere Leute in die Arbeit, wenn sie direkt vom Europapokal Auswärtsspiel in die Arbeit
voll
gehen.
Richtig schlaucht, richtig, ja.
Ja, also das voll. Das war so kurz vorm Arbeitszeitbetrug, fand ich. Und ich weiß, da macht also Celtic, die haben ja jetzt in Glasgow nicht den Eindruck gemacht, als würden es viel Offensivkapazität haben, aber dann kommen die da in der ersten Halbzeit raus. Übrigens, fällt mir gerade ein, bei Celtic, dieser Roar nach der Champions League-Hymne, das habe ich sonst irgendwo auch noch nie so groß gehört, oder das wird nicht so groß auffallen, finde ich ja, ganz geil.
Ging ja richtig lang, ja. War aber schon cool, ja.
Und dieses Roar. und dann kommt auch die Mannschaft so raus und boah, ja, und dann führen die plötzlich 1-0 und da haben wir dann aber eigentlich schon recht schnell dann einfach, war es ja klar, wir machen da normalerweise noch eine Kiste.
Ja,
wenn jetzt,
ja, klar.
Wenn jetzt nicht wieder das Tor verjinxt ist.
Ja, auf jeden Fall. Und muss ja auch sagen, also wir hatten ja durchgängig gedrückt und wir hatten auch die Chancen und es war eigentlich nur, ja, eine Frage der Zeit, dass wir halt irgendwie dann auch mal einen reinbringen. Und ja, aber es hat halt irgendwie nicht so schnell geklappt, gell, weil, ja, was soll ich sagen, es war halt dann, also ich springe jetzt gleich mal zum Schluss, es war halt einfach die 94. Minute und Davis, der stolpert dann im Ball rein, also das war so krass, weil ich muss sagen, das war einer von den geilsten Torjubel, weil alle so ausgerastet sind und jeder drunter und drüber.
Es war halt wieder krasse Erleichterung, ne?
Genau. Und vor allem muss er einfach auch so ehrlich sein, die Leute haben natürlich gefeiert, dass wir weiter sind, aber die Leute haben noch mehr gefeiert, dass es keine Verlängerung gibt.
Ja, hey, wie gesagt, es hatte ja auch jeder das Gefühl, wären wir in die Verlängerung gegangen, hätten wir in der 91. und 92. Minute 2 Tore gemacht, wären safe weiter gewesen.
Genau,
Ich hatte nie die ernsthafte Befürchtung, dass wir ausscheiden, weil die Chancen kamen ja in einer krassen Taktung. Irgendwann muss ja einfach statistisch einer reingehen. Aber,
ja, genau, ja.
Aber ich war froh, dass es, keine Ahnung, 35 Minuten früher nach Hause ging als mit Verlängerung.
Vor allem, ich weiß, ich habe es in den letzten zwei Podcasts gesagt, aber Patti, ich muss es einfach nochmal sagen, weil noch nie habe ich so ernst gemeint wie jetzt. Ich will bei dem Wetter nicht mehr ins Stadion gehen. Ich kann nicht mehr. Es war so arschkalt. Also ich habe mir alles abgefroren. Allein schon deswegen, nur die Erleichterung, dass du keine 30 Minuten mehr da draußen stehen musst bei minus 8 Grad, das war der Wahnsinn. Das war einfach eine Erleichterung. Und natürlich, wir sind weiter, wir sind im Achtelfinale der Champions League, gell? Das darf man nicht vergessen. Also.
Ja, ist doch geil. Und jetzt kommt dann langsam die Zeit, wo die Euphorie ausbricht und dann fahren wir bis zum Finale durch. Dann kommt für uns der Run und am Ende holen wir das Ding.
Genau so muss es sein.
Ja, trotzdem ganz positiv schließen können wir auch jetzt wieder, nicht?
Nee, leider, weil wir haben noch zwei Spruchbänder, wir mussten uns nämlich noch äußern. Zum einen müssen wir unser Beileid bekunden, das geht nach Hamburg, denn zwei Urgesteine aus der Fanszene von St. Pauli sind von uns gegangen, Andi und Bernd, wie gesagt, jahrelang dort in der Fanszene aktiv, leider von uns gegangen, ruht im Frieden. Und genau, dann hatten wir noch ein Spruchband, weil auf St. Pauli läuft es gerade nicht so gut mit Nachrichten. Genesungswünsche gehen raus an die Fans, die in Leipzig zugegen waren bei ihrem Spiel gegen RB, die halt Opfer von massiver Polizeigewalt wurden. ACAB war zu lesen auf dem Spruchband, wahrscheinlich war es genauso gemeint. Ja, lest euch hierzu gern auch noch die Stellungnahme von der Braun-Weißen Hilfe durch. Dort wird alles andere sehr ausführlich geschildert. Und waren auf jeden Fall unsere Spruchbänder. Ich weiß nicht, ganz, ganz kurz Stimmung. War okay.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, doch. Ich glaube echt keine Höhen, keine Tiefen. Okay.
Man muss halt sagen, in der ersten Halbzeit war das Spiel schlecht. Und wir sind halt alle mit dem Mindset reingegangen. Wir kommen da sicher weiter. Mhm. Und dann läuft es so und dann bist du halt... Ich finde, man ist unzufrieden, aber ich finde, nach dem Gegentor war die Stimmung eigentlich auch im Rest des Stadions ein bisschen besser. Das Stadion war ein bisschen mehr da. Das war bis dahin nicht so der Fall. Von dem her, okay.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ja, und dann sind wir es eigentlich für heute, oder?
Genau.
Oder hast du abkündigt?
Nee, gar nichts. Freue mich auf die Feier, freue mich auf Stuttgart. Doch, hab Bock. Mich freut es für dich, dass deine Stimme auch länger wie eine Halbzeit durchhält. Ja.
Absolut. Jetzt sind wir wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ja, und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Dann Heimspiel gegen VfL Bochum.
Ja, dann ciao.
Ciao.